Willkommen zurück zu diesem Microsoft Virtual Academy Kurs Spielerisch C-Sharp Lernen zum Kapitel 3, eine Infrastruktur anlegen mit Variablen und Klassen. Was wir in diesem Kapitel machen wollen, ist ganz einfach. Wir wollen das Spiele-Backend vorbereiten, um langsam dem Punkt näher zu kommen, das Spiel auch tatsächlich spielen zu können. Dazu werden wir ein paar Variablen anlegen, sowie ein paar Klassen, mit denen wir nachher arbeiten werden, und wir werden das Spiel tatsächlich initialisieren. Gehen wir wieder zurück in den Quellcode. Wir waren ja im letzten Kapitel schon mit dem Image Repeater fertig geworden. Das heißt, wir können diese Dateien schließen, weil wir sie einfach im Moment nicht brauchen. Stattdessen öffnen wir jetzt die MainGame.xaml.cs und die MainGame.xaml. Zuerst arbeiten wir nur in der MainGame.xaml.cs. Ihr seht hier eine ähnliche Dateistruktur wie in der ImageRepeater.xaml und deswegen werden wir auch ganz ähnlich vorgehen wie beim letzten Kapitel. Zunächst möchte ich ein paar Variablen anlegen, aber dazu müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was brauchen wir denn überhaupt? Nun, zuallererst, und das ist eine Eigenschaft, die ganz, ganz viele Spiele gemeinsam haben, müssen wir irgendwo rauskriegen, ob das Spiel überhaupt gerade läuft. Und damit meine ich nicht, ob die Anwendung, also das Programm, gerade gestartet ist, sondern ob die aktuelle Runde läuft. Stellt euch vor, ihr spielt gerade ein Spiel wie zum Beispiel Mensch, ärgere dich nicht. Und man kann in der gleichen Anwendung mehrere Spielrunden hintereinander starten. Dann müssen wir irgendwie rausfinden, ob eine Spielrunde gerade aktiv ist oder ob sie zu Ende ist oder ob es ein Game Over gab. Und je nachdem, welcher Zustand vorliegt, wird vielleicht ein anderes UI, also User Interface, angezeigt. Dafür können wir uns eines Variablentyps bedienen, eines sogenannten Wertetyps mit dem Namen bool. Ausgeschrieben heißt es Boolean. Und eine Boolean-Variable kann exakt zwei Werte haben, entweder true oder false, also entweder wahr oder falsch. Also machen wir das doch mal, schreiben wir ein, private bool is running. Dann haben wir nachher eine Variable, mit der wir arbeiten können und die wir in if-Abfragen, das hatten wir ja schon letztes Mal, immer überprüfen können, nachdem, ob sie halt gerade aktiv ist oder besser gesagt wahr. Als nächstes benötigen wir noch Informationen zu unserer Spielerfigur. Als Spieler brauchen wir vor allem zwei Dinge. Erstens eine gewisse Anzahl an Leben, damit das Spiel irgendwann Game Over ist. Und zweitens wollen wir natürlich auch wissen, wie viele Punkte wir sammeln können. Da dies zwei Informationen sind, lege ich am besten eine Klasse an. Class Doppeltab Player. Und in dieser Klasse, also zwischen den geschweiften Klammern, lege ich jetzt wieder Properties an. Also prop, Doppeltab, public int, das passt schon mal und hier gebe ich als erstes score ein. Hier muss ich nichts ändern und noch ein property, public int lives. So, die Klasse player ist fertig, also kann ich hier auf dieses kleine Minus klicken, um die Klasse zuzuklappen. Als zweites benötige ich noch eine Klasse, und zwar für den Maulwurf. Der Maulwurf ist die Figur, die wir anklicken müssen, um Punkte zu sammeln und um keine Leben zu verlieren. Aber um überhaupt Leben verlieren zu können, müssen die Maulwürfe auch irgendwann verschwinden von alleine, ohne dass sie angeklickt werden. Entsprechend ist ein Timer eine Eigenschaft von dem Maulwurf. Die andere Eigenschaft ist das Bild. Nicht die Position, weil wir das anders lösen werden. Also machen wir eine zweite Klasse auf. Class, Doppeltab, Mole, Prop, Doppeltab, Public Int, passt, Tab, Timer. So viel dazu. Und jetzt noch ein Prop, Public Image, IMG. Der Rest passt auch, das heißt, wir können auch das hier wieder zusammenklappen. So, jetzt müssen wir irgendwie rauskriegen, wie wir die Maulwürfe positionieren können. Beziehungsweise, was wir vorher noch schnell machen, ist eine private Variable, die zu dem Spieler gehört, anzulegen, nämlich private player. Diese Variable player hat den Typ Player, die wir gerade eben angelegt haben. Das ist tatsächlich das Praktischste daran, dass ihr die Objekte, wie ihr sie wollt, definieren könnt und sie können sogar aufeinander basieren und ihr könnt sie erweitern. Also könnt ihr beispielsweise eine Grundklasse Auto erzeugen, die die Eigenschaften hat, Anzahl der Räder und Anzahl der Türen. Und auf Basis dieser Klasse könnt ihr aber noch andere Dinge erzeugen, wie zum Beispiel Cabrios und so weiter und so fort. Ihr könnt sie also noch weiter ausdefinieren. Das machen wir hier aber in diesem Fall nicht, weil wir mit diesen grundlegenden Eigenschaften sehr gut arbeiten können. Also Private Player und jetzt ein kleingeschriebenes Player. Semikolon sowie. Jetzt kommen wir zum Maulwurf. Und die Art und Weise, wie wir mit der Maulwurfpositionierung umgehen, zeige ich euch jetzt mit einem Bildchen, das ich jetzt für euch live malen werde. Ihr stellt euch vor, dass das Raster, das wir vorhin haben, auch nicht nur als Tabelle mit Zeilen und Spalten dargestellt werden kann, sondern auch durchnummeriert werden kann. Dazu male ich euch das mal auf, wie so ein Tic-Tac-Toe-Feld. Und wir nummerieren es durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es kann aber auch sein, dass ihr einfach die Zählweise anders darstellt. Es ist auch tatsächlich egal, dass hier dann steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In beiden Fällen, völlig unabhängig davon, wie gezählt wird, seht ihr, dass ihr mit 9 Maulwürfen arbeiten könntet. Das heißt, ein Maulwurf ist hier, ein Maulwurf ist hier, ein Maulwurf ist hier oder einer ist hier und ihr müsst dort immer nur angeben, wie lange er dort sein muss und wie gesagt, welches Bild verwendet werden soll. Genauso machen wir das und die Funktionsweise, mit der wir das angehen, ist ein sogenanntes Array. Das könnt ihr euch als Matrix oder als Tabelle vorstellen. Und die Art und Weise, wie ihr euch das denken könnt, ist, wenn ich jetzt mal den Variablennamen x nehme, könnt ihr den nullten Maulwurf euch vorstellen, der hat dann den Wert a, der erste Maulwurf hat den Wert b und so weiter. Ihr könnt euch das aber auch als Tabelle vorstellen, dass sozusagen x0, x1 auf der einen Seite der Tabelle stehen und a und b auf der anderen Seite der Tabelle. Die Schreibweise eines sogenannten Arrays ist auch sehr, sehr einfach. Und zwar müsst ihr einfach nur schreiben private mole, das ist ja der Typ. Und dass es ein Array ist, zeigt ihr dadurch an, dass ihr jetzt zweieckige Klammern, nicht spitze, sondern eckige Klammern direkt hinter den Typen legt. Und jetzt gebt ihr eben noch den Namen moles, weil es ja Maulwürfe sind. Und könnt sie auch direkt initialisieren, damit das Programm weiß, wie viele Elemente eigentlich dieses Moles überhaupt hat. Wie schon gesagt, wir brauchen 9 Elemente, weil wir ja 9 Felder haben. New Mole 9. So viel dazu. Jetzt haben wir sowohl den Spieler als auch den Maulwurf angelegt. Was brauchen wir jetzt noch als nächstes? Wir brauchen noch ein paar Timer. Und einen Countdown. Der eine Timer, den wir brauchen, ist etwas, das die Zeit bis zum nächsten Erscheinen eines Maulwurfs runterzählt. Und genauso nennen wir das Ganze auch Private Int Time to Next Mole. So, und jetzt seht ihr, dass ich dieses Time to Next Mole auf eine sehr lustige Art und Weise geschrieben habe. Vielleicht ist euch das vorhin auch schon bei Is Running aufgefallen. Und zwar schreibe ich jeden ersten Buchstaben eines neuen Wortes innerhalb dieses Wortkonstrukts groß. Das nennt man Camel Case und das ist dafür gedacht, dass man diese Variablennamen lesbarer gestaltet, weil ich ja keine Leerzeichen verwenden kann. Das kleine T am Anfang signalisiert wieder, dass es eine private Variable ist. Sie also nur innerhalb dieser Klasse bearbeitet und verwendet werden kann. So, Time, hier großes T, to. Großes N, Next, großes M, Mole. Eine zweite Variable dieser Art legen wir auch noch an, nämlich als Counter. Private Int Counter. So, jetzt haben wir schon irgendwie einen Counter und zwei Timer, einmal einen allgemeinen und einmal einen auf der Mole-Klasse. Was wir jetzt allerdings noch nicht haben, ist etwas, das die Zeit auch tatsächlich runterzählt. Denn es ist ja schön und gut, dass ich eine Variable irgendwie Timer nenne, aber das sagt ja noch lange nicht, dass diese Variable auch automatisch die Zeit runterzählt. Das wäre ja auch sehr vermessen. Aber das ist ganz einfach. Wir haben eine Klasse namens DispatcherTimer, die wir genau dafür verwenden können. Also Private DispatcherTimer CountdownTimer. So, und was ich jetzt noch mache, ist, ich füge ein paar Kommentare hinzu, damit ich später noch weiß, was wofür gut ist. Ein Kommentar ist eine Zeile Text oder ist Text, der von dem Programm beim Kompilieren, also bei dem Zusammenstellen der finalen Applikation komplett ignoriert wird. Das könnt ihr dadurch erzeugen, indem ihr zwei Schrägstriche einer Zeile voranstellt, wie zum Beispiel hier, dies ist ein Kommentar, beziehungsweise ich schreibe einfach rein Zeitzählervariablen. Und hier oben schreibe ich rein Spielfiguren, wobei ihr einen Kommentar auch über mehrere Zeilen laufen lassen könnt. Das macht ihr, indem ihr einen Schrägstrich und einen Stern miteinander kombiniert. Und einen Kommentar beendet ihr wieder mit einem Stern und Schrägstrich. Also umgekehrt, wie ihr ihn eingefügt habt. Spielfiguren. Definition. So, dann klappen wir das nochmal zusammen. Die Maulwürfe haben wir, die Zeitzähler haben wir. Eine Kleinigkeit fehlt jetzt allerdings noch, und zwar fehlt eine Zufallszahl oder die Möglichkeit, eine Zufallszahl zu erstellen. Aus zweierlei Gründen. Ich möchte eine Zufallszahl für die Position des Maulwurfs und ich möchte außerdem eine Zufallszahl, die mir ansagt, wann der nächste Maulwurf erscheint, beziehungsweise wie lange der nächste Maulwurf auf dem Feld bleibt. Zufall heißt ja auf Englisch random und genauso heißt der Typ, den wir hierfür verwenden, Private Random. Und es gibt einen Standard, um Randomisierer oder Zufallszahlengeneratoren zu benennen. Das ist jetzt kein offizieller Standard, das wird halt oft so gemacht. Das ist die Variable RND zu benennen, wie random. Ist gleich. Und diese Zufallszahl können wir gleich initialisieren. Mithilfe von new, also neue Zufallszahl oder neues Element, random, klar, Klammer auf. Die Art von Zufallszahl, die wir brauchen, ihr könnt hier nochmal reinschauen, was alles angegeben werden soll. Die Art von Zufallszahl, die wir brauchen, ist ein Integer. Deswegen schreiben wir hier rein int, beziehungsweise es ist die Art von Zahl, die erwartet wird hier. Und dann benutzen wir einfach einen kleinen Trick, um eine gefühlt zufällige Zahl zu erreichen. Das ist die aktuelle Zeit. Dafür gibt es den Typ DateTime, now, also jetzt. Und es gibt eine Einheit von Computern, die die sogenannten Ticks seit Beginn einer bestimmten Zeitrechnung berechnen. Das heißt, der jetzige Zeitpunkt ist eine gewisse Anzahl an Gesamtticks vom Zeitpunkt X an. Dieser Zeitpunkt X unterscheidet sich je nach Betriebssystem. Ticks. So, schließen wir das mit dem Semikolon. Jetzt sind wir soweit fertig mit den Variablen. Dann können wir das Spiel initialisieren. Entsprechend erstellen wir eine neue Methode, indem wir einfach schreiben private void init game. Void init game. Runde Klammer auf und zu, geschweifte Klammer auf und zu. Und falls ihr euch wundert, weswegen ich hier ständig hin und her wechsle oder Tippfehler habe, das liegt daran, dass diese ganzen Klammern und die ganze Programmierung mit einem englischen Tastaturlayout tatsächlich leichter vonstatten geht. Wenn ich allerdings deutsche Kommentare schreiben möchte, die Umlaute haben, dann wechsle ich natürlich auf Deutsch zurück, wo aber die Klammern und so weiter natürlich wieder woanders liegen. Glaubt mir, sobald ihr anfangt, immer mal wieder hin und her zu wechseln, wird das eine bekannte Stolperfalle. Was machen wir denn jetzt eigentlich so beim Initialisieren eines Spiels? Nun, es geht darum, das Spiel zurückzusetzen. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Spielrunde gespielt habe und einen Punktestand von 150 Punkten habe, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich beim Start der nächsten Spielrunde wieder mit 0 Punkten anfange und nicht einfach weitermache, sonst wäre es unfair. Auch muss ich die Anzahl der Leben wieder hochsetzen, denn ich will ja schließlich vermeiden, dass ich sofort ein Game Over habe, obwohl ich noch gar nicht angefangen habe. Und ich muss sämtliche Maulwürfe, die vielleicht noch auf dem Spielbrett waren, entfernen, damit ich, wie gesagt, bei Null anfange. Und genau das machen wir. Was wir jetzt als erstes machen, ist, einen neuen Spieler anzulegen. Player ist gleich New Player. Und jetzt konkretisieren wir das Ganze noch. Wir haben ja das Ganze als Klasse angelegt. Das heißt, wir öffnen jetzt einmal eine geschweifte Klammer und beenden das mit einem Semikolon, damit uns der Fehler nicht mehr angezeigt wird. Und zuerst weisen wir eine Anzahl von Leben hinzu, nämlich 4. Als zweites möchte ich noch den Punktestand zurücksetzen, also zurück zu 0. So, das war's. Der Spieler ist zurückgesetzt. Was ich auch noch machen möchte, ist einen Counter zu haben, der dafür sorgt, dass das Spiel erstmal von 3 runterzählt auf 0, also 3, 2, 1 und bei der gedachten 0 das Spiel erst startet. Also füge ich noch hinzu, Counter ist gleich 3, nicht 0. Wir fangen ja bei 3 an. Ich möchte jetzt außerdem, dass die Anzahl der Leben auch als Herzen tatsächlich dargestellt wird. Dazu haben wir im letzten Kapitel bereits den Image Repeater angelegt. Jetzt wird es Zeit, ihn auch tatsächlich mal zu benutzen. Wenn ihr ins Frontend geht, also in die MainGame.xaml, dann könnt ihr mal in die Toolbox schauen, aber ihr werdet feststellen, dass das Control noch gar nicht da ist. Das liegt daran, dass es erst berücksichtigt wird, wenn ich das Projekt einmal baue. Klickt dazu auf Build und auf Build Solution, beziehungsweise drückt einfach die Taste F6. Es kann allerdings sein, dass die Tastaturkürzel bei euch etwas anders sind. Es gibt verschiedene Schemata, je nachdem. Wenn ihr euch unsicher seid, klickt einfach auf Bild und darunter steht das Tastaturkürzel. Ihr könnt es auch relativ leicht ändern, indem ihr auf Tools klickt und auf Options bzw. Optionen. Und dort könnt ihr unter Keyboard schauen, welches Tastaturschema verwendet werden soll. Das, was ich jetzt im Moment verwende, heißt Visual C Sharp 2005. Schaut einfach mal rein, schaut, was euch am besten gefällt, falls es interessant ist, und verwendet das dann. So, nachdem ich das gebaut habe, seht ihr jetzt auch den Image Repeater in der Toolbox. Deswegen füge ich den jetzt mal hier ein und zwar in das Grid, aber in das zweite Grid. So, nehmen wir das mal nicht zu dem Stack Panel, sondern direkt darunter. Local Image Repeater. Damit wird das User Control, das ihr geschrieben habt, verwendet. Und wir müssen es auch irgendwie benennen, denn wir wollen ja aus dem Backend darauf zugreifen und die neue Anzahl an Leben überschreiben oder setzen. Also x Doppelpunkt name lives und jetzt schreiben wir noch ein count gleich 4 und img ist assets hard.png. Das müsste jetzt klappen. Ihr seht hier oben links schon die Herzen dargestellt. Das ist super, allerdings ist es genau an der falschen Stelle. Ich hätte es gerne in der rechten Spalte in der mittleren Zeile. So, also grid.row 1 und, nein, nicht row span, sondern row 1 und grid.column ist gleich 2. Perfekt. Und was ich jetzt noch möchte, ist, dass es nicht in der Mitte auftaucht, sondern linksbündig. Deswegen schreibe ich noch rein Horizontal Alignment Left. Und ihr seht, durch den Margin, den ich im letzten Kapitel zugewiesen habe, kleben die Herzen nicht ganz an dem Spielfeld dran. So, speichern wir das und gehen wieder zurück in unser Code Behind, also in die maingame.xaml.cs. Jetzt können wir die Anzahl der Leben zurücksetzen, indem wir dem Lives.count den Wert von Player.lives zuweisen. Das ist eine sehr, sehr einfache Herangehensweise. So müssen wir keine festen Zahlen im Moment zuweisen, sondern können einfach den aktuellen Lebenswert benutzen, den wir hier nur einmal vorne einstellen müssen, falls ihr den erhöhen oder senken möchtet. Wir müssen noch irgendwie den Countdown und die Punktezahl zurücksetzen. Also txtScore.text ist gleich PlayerScore toString. ToString ist eine Methode, mit der ich bestimmte Werte in Buchstabenketten, also Zeichenketten, umwandeln kann. Was zwar nicht immer nötig ist, aber sinnvoll, um, wie gesagt, ganz klar unterscheiden zu können, was da eigentlich gerade passiert. Schauen wir nochmal zurück in das Frontend. Haben wir denn überhaupt etwas, um den Countdown anzuzeigen? Ich glaube nämlich nicht. Nein, haben wir nicht. Ich möchte, dass ein großer Countdown in der Mitte von dem Spielfeld erscheint. Deswegen gehe ich nochmal unter die Bilder, die ich letztes Mal angelegt habe, und füge einen weiteren Textblock hinzu. Textblock xName txtCountdown. Dann kann ich aus dem Backend, also von dem Code Behind aus, wieder darauf zugreifen. Und was ich jetzt auch noch machen möchte, ist dafür zu sorgen, dass dieser Text sich über das gesamte Grid des Spielfelds erstreckt. Was ich dafür machen kann, ist, ich kann zuerst sagen grid.row oder column, ist ja egal, 0 und grid.row 0. Aber ich kann halt auch sagen grid.columnspan 3. Und Grid Row Span 3. Damit sage ich, dass dieser Textblock zwar in der oberen linken Zelle anfängt, sich aber über das gesamte Spielfeld, also über 3 Reihen und 3 Spalten erstreckt. Und jetzt weise ich ihm noch den Text 3 zu. Was ja schön und gut ist, aber ihr seht jetzt, der erscheint unglaublich klein in der oberen linken Ecke. Der ist nicht mal annähernd groß genug und ich möchte, dass er in der Mitte auftaucht. Also, dass das Ganze mittig erscheint. Das Ganze mache ich wieder über Horizontal Alignment Center und Vertical Alignment Center. Jetzt seht ihr die drei ganz klein in der Mitte. Und jetzt könnt ihr einfach noch sagen Font Size 70. Sieht schon bisschen besser aus. Wir können 80 nehmen. Speichern wir das mal kurz und wechseln zum Windows Phone rüber. Wechseln die Ansicht und auch hier seht ihr, das ist noch ganz schön klein. Ihr könnt das auch in dem Properties-Feld bearbeiten unter Text und könnt das auch da noch einstellen. 100, 200. Ihr seht es am besten selbst bei einem Ausprobieren, was für euch am besten passt. Lassen wir das jetzt erstmal so. Jetzt haben wir einen Zähler, den wir anzeigen können und den wir vor allem zurücksetzen können. Das machen wir jetzt nämlich txt.countdown.text ist gleich counterToString. Als nächstes möchten wir auch irgendwie noch darstellen, dass das oder sicherstellen, dass das Spielfeld von allen Maulwürfen tatsächlich freigeräumt wird. Dafür verwenden wir eine Vorschleife, die wir ja schon im letzten Kapitel kurz behandelt haben. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch, wie ihr sie ganz einfach anlegen könnt, indem ihr einfach eintippt for tab tab und dann einfach nur diese Bedingungen innerhalb der runden Klammern ausfüllt. Int i passt. Und die Länge ist jetzt moles.length. Dieses .length ist eine total tolle Eigenschaft, weil ihr euch so nicht merken müsst, wie viele Elemente das Array hat und das jedes Mal händisch eintragen müsst, sondern Length ist tatsächlich die Länge des Elements, also dieses Arrays. Das gibt also wieder, wie viele Elemente, Maulwürfe ihr jetzt gerade habt oder angelegt habt. Für alle Zähler von 0 an bis hin zum Ende der Maulwurf-Elemente wird jetzt Folgendes ausgeführt. Und zwar setzt ihr den Timer auf minus 1. Ich erkläre euch auch gleich warum. Und das Bild auf 0. Moles, eckige Klammer auf. Und mit i bezeichnet ihr jetzt den Index von Maulwürfen. Also wenn ihr jetzt i gleich 2 habt, dann wird das zweite bzw. eigentlich dritte Element, ihr wisst ja, man fängt bei 0 an zu zählen, von den Maulwürfen rausgesucht und der Wert davon wird halt aus der Schublade genommen sozusagen. Deswegen schreibe ich hier rein, moles, eckige Klammer auf, i, eckige Klammer zu, ist gleich new mole mit den Werten. Timer gleich minus 1 und img gleich nicht die Zahl 0, sondern der Wert null. Weswegen minus 1? Wir könnten natürlich auch die Zahl 0 verwenden. Aber ich habe mir gedacht, dass es doch interessant ist, auch einen Zustand zu haben, in dem der Maulwurf gerade verschwindet. Das wäre dann 0. Wenn ich minus 1 verwende, dann kann ich sicher sein, dass der Maulwurf auf jeden Fall weg ist, egal was vorher mit ihm war. Ob er da war oder nicht da war, ist völlig egal. Aber die Zahl 0 könnte bedeuten, dass er jetzt gerade am Verschwinden ist und die Zahl minus 1 bedeutet, dass er weg ist. Und genau diesen Zustand möchte ich für jedes einzelne Maulwurfselement haben auf diesem Spielfeld. So, und jetzt müssen wir nur noch den Countdown irgendwie initialisieren. Was wir jetzt also machen, ist, wir nehmen den Countdown-Timer, den wir vorhin erstmal nur angelegt, aber nicht initialisiert haben. Tippen ist gleich und dann New Dispatcher Timer. Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Timer haben die Angewohnheit, dass sie in verschiedenen Zeitintervallen runterzählen können. Das kann sehr schnell gehen, das kann aber auch sehr langsam gehen. Das nennt man Intervall und diesen legen wir an mit CountdownTimer.Intervall ist gleich wieder new und es gibt ein total praktisches Objekt oder Konstrukt, Struct namens Timespan, was ihr dafür nehmt, Zeitspanne, genauso wie sich das Wort übersetzt, new Timespan und wenn ihr jetzt die Klammern und öffnet, dann seht ihr hier 5 sogenannte Overloads, also 5 Varianten, in denen ihr das anlegen könnt. Ich gehe auf die Option 3 von 5, denn ich möchte, dass ein Intervall genau eine Sekunde lang ist. Also Stunde 0, Minuten 0, aber eine Sekunde. 0, 0, 1. Jetzt haben wir den schon mal initialisiert, aber der macht ja noch nichts. Also der macht wirklich noch gar nichts. Was wir jetzt also noch anlegen müssen, ist erstens, was passiert, wenn eine Zahl runterzählt. Also einmal der Countdown-Timer runterzählt und wir müssen irgendwo auch noch sagen, dass der Timer tatsächlich startet. Das können wir direkt machen, das ist total einfach. Einfach schreiben Countdown-Timer.Start. Wer hätte das gedacht? Davor aber schreiben wir noch etwas anderes rein. Countdown-Timer.Tick. Dann schreiben wir ein Plus rein und ein Gleichheitszeichen. Drücken die Taste Tab. Dann wird automatisch eine Methode angegeben und definiert wird sie, indem wir nochmal auf Tab gehen. Jetzt seht ihr, dass wie beim letzten Mal eine neue Exception, also ein neuer Fehler geworfen wird, sobald der Countdown anfangen würde zu zählen. Damit würde die Anwendung beendet werden mit dem Hinweis, dass die Methode noch gar nicht eingebaut ist. Nun, als erstes wollen wir, dass der Counter um 1 reduziert wird. So simpel es klingt, aber wir fangen bei 3 an und wir wollen, dass mit jeder Sekunde dieser Wert um 1 verringert wird. Also Counter ist gleich. Jetzt könnte man natürlich sagen, Counter ist gleich Counter minus 1. Das wäre auch richtig, aber das ist doch sehr, sehr umständlich. Ihr könnt auch schreiben, Counter minus gleich 1. Das ist genau das Gleiche. In dem Fall wird es übersetzt in Counter ist gleich Counter minus 1. Ihr könnt auch schreiben 5, dann wäre das Counter ist gleich Counter minus 5. Für solche Verringerungen, aber auch Erhöhungen um 1, könnt ihr aber auch eine ganz kurze Schreibweise verwenden, nämlich minus minus und das war's dann. Ich bleibe aber bei der minus gleich Schreibweise. So, mit jedem Countdown-Timer-Tick wird der Counter auf um 1 reduziert. Jetzt müssen wir allerdings noch irgendwas damit machen, wenn der Counter kleiner oder gleich minus 1 ist. Das können wir mit einer ganz normalen if-Abfrage wieder machen. Also if, Doppeltab. Und ihr seht jetzt schon, dass irgendeine Bedingung wahr sein muss, damit alles, was in der Klammer von if steht oder in dieser geschweiften Klammer von if steht, ausgeführt wird. Dieses wahr kann auch eine Vergleichsoperation sein. Und zwar eine vergleichende, also kleiner gleich Operation. Das brauchen wir in dem Moment. Das heißt, wir sagen counter kleiner gleich minus 1. Wenn counter kleiner als minus 1 oder gleich minus 1 ist, dann wollen wir ein paar Dinge tun. Als erstes wollen wir den Textblock verstecken. Dann wollen wir den Countdown stoppen und wir wollen die Spielrunde starten. Fangen wir mal mit dem Textblock an. Das können wir einfach sagen, txt countdown.visibility ist gleich, also Sichtbarkeit, ist gleich Sichtbarkeitseigenschaften, die fangen mit Visibility an. Und collapsed ist die Variante dafür, dass es versteckt wird. Jetzt möchte ich, dass der Timer stoppt. Das geschieht genauso wie das Starten, nur mit Stopp. Wir tippen also countdown-timer.stop. Runde Klammer auf, runde Klammer zu. Und um das Spiel zu starten, brauchen wir sowieso eine neue Methode, die wir einfach startGame nennen können. Wir tippen einfach ein, startGame, runde Klammer auf, zu. Und wir sehen auch hier, der kennt die Methode nicht, also muss er eine neue anlegen. Und das lasse ich doch Visual Studio machen, so kann ich weniger Fehler machen. So, und damit haben wir das Spiel fertig initialisiert. Und wir müssen in der Lage sein, das Ding mal zu speichern und zu schauen, was passiert. Der müsste eigentlich die Zeit runterzählen. Und sobald der bei 0 oder halt wie gesagt minus 1 angekommen ist, müssten wir aus der Anwendung rausgeworfen werden. Die Zahl steht bei 3. Das ist ein ganz typischer Fehler. Der passiert mir tatsächlich auch immer noch ständig. Wir haben hier die Init-Game angelegt. Nur das Problem ist, nur weil wir sie angelegt haben, heißt es noch lange nicht, dass sie auch aufgerufen wird. Das müssen wir auch selbst erledigen, indem wir auf Public Main Game klicken und dann auf Init Game gehen. So, wenn wir das jetzt nochmal anklicken. Um festzustellen, dass der Zähler zu funktionieren scheint, weil ich werde ja aus der Anwendung geworfen und Visual Studio zeigt mir an, dass es innerhalb von Start Game passiert, aber die Zahl hat sich nicht verändert. Nun, vielleicht habt ihr es euch ja schon gedacht. Ich habe ja geschrieben, Countdown Timer Tick wird mit jeder Sekunde ausgeführt. In dem Countdown Timer Tick passiert Folgendes: Der Counter wird um 1 reduziert. Dann erfolgt eine Abfrage, welchen Wert Counter hat. Und ich verstecke den Textblock, sobald der Counter bei minus 1 oder kleiner liegt. Was ich allerdings nicht mache, ist, den Textblock zu aktualisieren. Das machen wir jetzt mal. txt countdown.text ist gleich counter to string. Führen wir das jetzt nochmal aus, dann müssten wir tatsächlich einen runterzählenden Countdown sehen. Tada! Und jetzt spielt es, jetzt stürzt das Spiel ab. Wunderbar. Damit sind wir mit der Initialisierung des Spiels fertig. Das heißt, wir können jetzt nochmal zurück in die Folien gehen und uns anschauen, was wir in diesem Kapitel gelernt haben und wo es in dem nächsten Kapitel hingeht. Wir haben das Spiele-Backend vorbereitet, indem wir schon mal eine Infrastruktur angelegt haben mit Hilfe von Klassen, Properties und Variablen. Wir haben einen Timer angelegt und wir haben das Spiel initialisiert, damit ein Countdown erscheint, die Anzahl der Leben ordentlich dargestellt wird mit Hilfe des Image Repeaters vom letzten Kapitel. Und zu guter Letzt haben wir das Spiel in einer Form gestartet, die es im Moment noch zum Abstürzen bringt. Im nächsten Kapitel kümmern wir uns dann um das Spiel selbst. Dabei haben wir noch ein paar Variable-Typen kennengelernt und um ein bisschen Theorie hinterherzuliefern, wird bei Variablen ganz grob zwischen Wertevariablen und referenziellen Variablen unterschieden. Wertevariablen enthalten tatsächlich Werte, wie der Name schon sagt, und dazu gehören alle Datentypen, die irgendwelche Zahlen enthalten. Dann dieses Boolean, von dem ich gesprochen habe, das True oder False enthält. Character oder Char, was einzelne Zeichen enthält, Date, Structs und Aufzählungen, also Enumerationen. Referenzielle Variablen sind wiederum Strings, Arrays, wovon wir ja auch eins angelegt haben, Klassentypen und sogenannte Delegaten. Darauf jetzt einzugehen, würde allerdings zu sehr in die Tiefe führen. Deswegen, falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch da gerne noch ein bisschen belesen. Dann haben wir noch ein paar praktische Kurzschreibweisen vertieft, indem wir die Tabulator-Taste in Form von Doppeltab verwendet haben, um valide Codeschnipsel generieren zu lassen, nämlich mit Hilfe von class, for, if, prop, öfter genutzt, while und for each, aber auch als wir beispielsweise das Event angelegt haben, vorhin bei dem Countdown-Timer-Tick. Im nächsten Kapitel starten wir dann das Spiel, wie gesagt, und schauen, was passiert, wenn ein Maulwurf angelegt werden soll oder wenn er verschwindet oder wenn ich ihn antippe. Also, bis zum nächsten Kapitel.